Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch an Milo Yiannopoulos? Das war dieser junge, schwule, wasserstoffblond gefärbte Brite, der Redakteur bei Breitbart war und der sich sehr gern mit seinen ultrarechten Positionen aus dem Fenster gelehnt hat. Es ist seit einiger Zeit ausgesprochen ruhig um ihn geworden und das hat maßgeblich auch damit zu tun, dass Milo Yiannopoulos sich nicht mehr via Facebook oder Twitter äußern darf. Deplatforming heißt diese Strategie, einzelne Personen oder auch Gruppen von digitalen Plattformen zu verbannen, wenn sie gegen deren Regelwerk verstoßen haben. Und genau so erging es bereits vor 2 Jahren auch der identitären Bewegung. Die wurden damals von Facebook und Instagram verbannt. Vor 1 Monat zogen jetzt Twitter und YouTube nach. Und ich wollte von der Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobel wissen, warum ausgerechnet jetzt?
Man muss diese Löschungen vor allem aus einem amerikanischen Kontext heraus verstehen. Aus europäischer Sicht gab es eigentlich keinen konkreten Anlassfall, nicht wie es vielleicht 2015 oder 2016 der Fall gewesen wäre. Es war eigentlich um die Identitären zuletzt sehr ruhig geworden. In den USA gab es aber mit Black Lives Matter eine ganz neue Debatte um Rassismus und Rechtsextremismus. Nicht nur auf der Straße, sondern auch eben, wie sich das in den sozialen Medien weiter verbreitet. Und die umfangreichen Recherchen und Analysen des Global Project Against Hate and Extremism haben eine wissenschaftliche Unterfütterung geliefert, wie sich das in den sozialen Medien ausbreitet. Und in diesem konkreten Bericht, der eben vor wenigen Wochen präsentiert wurde, liefern sie aber auch konkrete Handlungsanweisungen eben an die, also an Twitter und so weiter, ab. Und eines davon war eben, dass Deplatforming eine sinnvolle Strategie ist. Hm. Und dem haben dann Twitter und später YouTube auch Folge geleistet. Das heißt, es kommt vielleicht ohne ganz konkreten Anlassfall, aber nicht aus dem Nichts.
Ja, eben nochmal grundsätzlich zum Deplatforming. Die Strategie wird ja nun schon eine ganze Zeit lang angewendet. Wie sind denn da genau die Erfahrungswerte? Also wie gut, wie wirksam hilft Deplatforming auf lange Sicht gegen Hass und Hetze?
Also es hilft auf alle Fälle, die Spendenkanäle abzukapseln. Das heißt, es geht hier einerseits um Diskursvorheit zu nehmen und andererseits aber auch ganz konkret um das Spendensammeln zu verhindern. Denn Organisationen wie die Identitäre Bewegung finanzieren sich ja vor allem über Spenden und die bekommen sie ja vor allem, wenn sie eben Aufsehen erregen. Und diese Aufmerksamkeitsstrategie zahlt sich immer auch finanziell aus. Das heißt, hier geht es auf jeden Fall auch um den Entzug von finanziellen Ressourcen. Und andererseits hilft es natürlich auch, dass die sozialen Medien nicht, also dass es nicht immer diesen Druck von rechts gibt, denn gerade die Identitäre Bewegung als Teil der neuen Rechten hat natürlich eine Strategie, wie sie in öffentliche Diskurse und die finden in den sozialen Medien statt, hineingeht und diese im Endeffekt zerstört für eine also dass ein demokratischer Diskurs nicht mehr möglich ist. Wir haben das gesehen im Bereich Migration, Flucht, Sicherheit.
Wenn es jetzt bei Plattformen wie Twitter, Facebook, YouTube für Gruppen wie die Identitären schwieriger wird, wohin weichen die denn dann aus? Welche Kanäle nutzen sie dann?
Sie haben schon seit längerer Zeit, arbeiten sie eben an Ausweichstrategien, auch weil es nicht ganz überraschend kommt, dass ihnen Plattformen entzogen werden. Sie haben sich schon Alternativkommunikationswege aufgebaut. Dazu zählen vor allem geschlossene oder halbgeschlossene Chatgruppen wie Telegram, wie auf Telegram oder Signal. Dort befinden sie sich eben eigentlich in Halböffentlichkeiten. Mhm. Und das ist eigentlich fast noch problematischer, als wenn sie sich auf Twitter oder YouTube bewegen, weil es dort eben gar keinen Widerspruch mehr gibt. Also dort sind sie gänzlich ohne Widerspruch und die Radikalisierungsprozesse funktionieren viel schneller in diesen Plattformen.
Ah, ja.
Und aus diesen Gruppen heraus gibt es wiederum neue Strategien, wie die Fans das auf die alten großen Plattformen tragen die Inhalte.
Klar, aber natürlich bieten diese semi-geschlossenen Kanäle deutlich weniger Reichweite. Das haben Sie auch schon beschrieben. Nun werden ja diese Sperrungen im Netz, dieses Deplatforming, nicht durch Behörden oder von Regierungsseite durchgesetzt, sondern von privaten Unternehmen. Ist das möglicherweise an bestimmten Stellen auch problematisch, wenn eben private, ja auch wirtschaftlich funktionierende Unternehmen darüber entscheiden, wer sich äußern darf und wer nicht?
Ja, also ganz unabhängig des Anlassfalls kann man das schon noch problematisieren. Wie Sie gesagt haben, es ist hier eigentlich auch der demokratischen Kontrolle unterzogen, also entzogen. Und wir haben hier auch zunehmend eine Verschiebung quasi des öffentlichen Diskurses in die Hände von privaten Unternehmen. Jetzt ist das aber auch nichts Neues, denn auch Zeitungen und Fernsehstationen abseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind privat und gewinnorientiert. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer exklusiven Situation zu tun, was jetzt nur die sozialen Medien betrifft. Und auch in diesen Zeitungen oder Fernsehstationen fanden ja nicht alle Meinungen unter Anführungszeichen Niederschlag. Und auch dort gab es immer schon eine Vorauswahl. Und drittens muss man aber auch sehen, dass diese Firmen gewinnorientiert arbeiten und natürlich auch mit der Zeit gehen wollen und sich aus PR-Gründen nicht nachlassen, nicht nachsagen lassen wollen, dass sie das unterstützen.
Inwiefern? Wo sehen Sie dafür Belege?
Dass sie das einerseits dafür, dass sie so spät reagieren, also gibt es da eine genuin antifaschistische Überzeugung, glaube ich, hätte man auch schon früher reagiert. Und andererseits ist es natürlich auch ein öffentlicher Druck in der Debatte in den USA mit den antirassistischen Bewegungen. Und natürlich auch, weil sich sehr viele private Unternehmen als Gegenstück zu Donald Trump dargestellt haben und so jetzt die Bewahrerinnen der Moral und der Werte sind im Gegensatz zum Präsidentschaftsamt.
Die Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobel über die Strategie durch Deplatforming, also durch die Verbannung von Personen und Gruppen aus sozialen Medien, Hass und Hetze zurückzudrängen. In unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe, da bespreche ich mit der Kulturjournalistin Jenny Zülker die Pläne, den Eurovision Song Contest, also das Konzept für diesen Sänger- und Sängerinnen-Wettstreit, in die USA zu exportieren. Das genau plant nämlich ein schwedischer Produzent. Und warum diese Idee möglicherweise ganz charmant ist und wie das vielleicht klingt, wenn texanische Rednecks gegen, sagen wir mal, West Coast Rapper antreten, hören Sie unbedingt rein im Kompressor und abonnieren Sie uns unbedingt, so noch nicht geschehen, zum Beispiel in der DLF Audiothek.